Hallo, Herr Üding.
Ja, guten Tag, Herr Rahmann.
Guten Tag. Sie haben jetzt kürzlich Ihren ersten Krimi geschrieben. Wie kam es denn dazu?
Ja, meistens sind bei solchen Entscheidungen ja verschiedene Motive, aber das Hauptmotiv war sicher, ich habe mein Leben lang geschrieben und da wollte ich mal was Neues schreiben. Und zwar neu meine ich jetzt nicht vom Thema, ja doch, sicherlich auch vom Thema her. Nein, einfach in einem anderen Genre, einer anderen Gattung mich mal rum versuchen. Das hatte ich vorher ja schon gemacht, indem ich vor ein paar Jahren meine Erinnerungen an Ernst Bloch publiziert habe. Das war auch ein Text, der aus den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die ich sonst so aufzuweisen habe, ja rausfiel. Und ja, dann dachte ich, ja, Kriminalroman, warum nicht? Hast früher im Seminar, habe ich eben Schreibseminare über Kriminalromane gemacht, habe Studenten Kriminalgeschichten geschrieben, wir haben darüber diskutiert. Warum machst du es nicht mal selber? Ja, ungefähr so.
Im engeren Sinne ist es ja sogar ein Regionalkrimi, weil er eben in Tübingen stattfindet. Wie stehen Sie denn zu dem Genre Regionalkrimi? Das ist ja auch ein bisschen Genre, was jetzt so neu aufgekommen oder gerade ziemlich aktuell ist, auch irgendwie in Mode ist und gleichzeitig aber auch ja so ein bisschen darauf herabgeschaut wird. So Regionalkrimi ist so eher so in dem Common Sense Meinung ja nicht so diese krass gehobene Literatur. Wie stehen Sie genau zum Regionalkrimi?
Ja, so einfach nicht zu sagen. Es ist ja nicht richtig ein Kriminalkrimi. Also es gibt noch andere Schauplätze. Frankfurt ist wichtig, auch Konstanz ist wichtig und Tübingen ist sicherlich allerdings der Hauptort. Nun mit den Regionalkrimis, also es gibt schließlich in der Geschichte der Kriminalliteratur, ist der Regionalkrimi ja nun fest verankert. Denken Sie an Los Angeles und was damit zusammenhängt, Chandler und so weiter. Oder denken Sie an Agatha Christie, die spielen alle in der Provinz, wenige nur in London. Und so könnte ich eine ganze Parade aufführen und es wären alles Kriminalkrimis. Nun, das Reizvolle oder auch das Gute an einem Kriminalkrimi ist natürlich für den Autor auch, er kennt sich da aus in der Regel. Jedenfalls, da war er gewesen, hat er vielleicht gelebt und er weiß, wie die Straßen aussehen. All das sind Erleichterungen, die man sich allein mit Google Maps dann nicht so anschaffen kann. Also ich denke, verschiedene Motive, die da eine Rolle spielen und es kommt auf das einzelne Beispiel drauf an, ob es ein gelungenes ist oder nicht.
Also ein super Szenario, ein geschlossenes Milieu für einen Kriminalroman. Können Sie kurz erzählen, was so die Haupthandlungsstränge sind im Roman?
Ja, nur den Anfang werde ich natürlich aus eigenem Interesse tun, denn schließlich soll das Buch ja gelesen werden. Also ja, die Ausgangssituation ist die, dass in einem Hörsaal der Universität Tübingen eine Studentin tot aufgefunden wird. Man nicht genau weiß, woran sie gestorben ist. Also es ist ein rätselhafter Fall. Ein junger Maler nimmt durch Zufall zunächst, ihm wird ein rätselhafter Zettel zugespielt, in dem es von einem, ja, in dem von einem Herbarium die Rede ist, auch noch dazu in lateinischem Zitat. Also zunächst einmal durch Zufall, dieser Zettel wird ihm zugespielt, unwillig auch nimmt er Nachforschungen auf zu diesem mysteriösen Fall. Er wird dann aber hineingezogen, es geschieht ein Überfall auf ihn vor seinem Haus, vor seinem Atelier. Und was ihn dann daraufhin noch sehr viel stärker motiviert, das will er nun nicht auf sich sitzen lassen. Und immer enger wird er schließlich in ein durchaus gefährliches Ambiente von Korruption, von Habgier, von Ausbeutung hineingezogen. Und da geschieht ein zweiter Mord. Naja, man weiß ja noch gar nicht genau, ob der erste auch ein Mord ist. Also da geschieht ein Mord, und zwar an der Professorin, der Studentin, die da vorher tot aufgefunden war und an deren Tod die Polizei immer noch herumrätselt. Das ist die Ausgangssituation. Und von hier aus gehen die Nachforschungen nun weiter, verfolge ich die Nachforschungen eben in dem Buch, gehe ich auf Kerstings Spuren durch Tübingen, durch Frankfurt, durch Bremen übrigens auch ein Nebenschauplatz ist Bremen. Ja, und bis es dann schließlich zum Showdown kommt.
Sie haben gerade die Hauptfigur Kersting angesprochen. Der ist ja, wie Sie auch gesagt haben, Maler, Künstler und Detektiv. Das wird ja auch so ein bisschen behandelt in dem Roman, dass das ja auch irgendwo für den Hauptcharakter zusammengehört.
So ist es. Ich habe mir überlegt, was soll denn mein Detektiv für einen Beruf haben? Ich meine, einen Privatdetektiv nach Tübingen zu versetzen, ist irgendwie ein bisschen komisch. Also sollte es ein Hobbydetektiv sein, auf den übrigens auch der Kriminalkommissar, der zuständig ist für die Fälle, durchaus herunterblickt und für den dieser Hobbydetektiv auch ein Ärgernis darstellt. Nun, warum ein Maler? Ich habe mir das insofern ausklamüsert überlegt, ja, einer, der ein Bild malt, will etwas zum Sehen, zur Anschauung bringen, etwas hervorbringen, hervorholen, was vielleicht als eine vage Idee schon da war und was aber eben noch nicht ausgesprochen und auch noch nicht ausgemalt, noch nicht Bild geworden ist. Und sein Geschäft besteht eigentlich darin, aus diesem leeren Stück Leinwand, gehen wir mal von der normalen Situation oder von der, ja, von der üblichen Situation der Ölmalerei aus, die leere Leinwand, daraus kommen dann die Figuren. Sie nehmen nach und nach Gestalt, Identität an, das, was vielleicht auch als Handlung angedeutet wird. Nach und nach wird auch das deutlicher. Und was ist das eigentlich anderes als das, was der Detektiv eben auch macht? Er muss etwas, was zunächst einmal ganz leer ist oder jedenfalls leer im Sinne, dass man sich keinen Reim daraus machen kann. Es ist etwas passiert. Etwas ist nicht ganz geheuer, damit fängt das an. So ist ja ein anderes Zitat, was ich dem Buch voranstelle von Ernst Bloch. Nun, und dieses Nicht-Geheure ist auch zunächst so etwas wie eine weiße Landschaft. Und nun geht es darum, da die Figuren zu sichten, sie zu positionieren, ihnen ihre Stellung zuzuweisen, wie verhalten sie sich zueinander, wie sind sie einzuordnen, wie verhalten sie sich, reagieren sie auf den Fall. Nun, und so kommt es dazu, dass ich gedacht habe, ja, Maler passt eigentlich ganz gut und umgekehrt könnte man ja sagen, dass auch ein Maler etwas gewinnt aus dieser Situation. Er kommt nämlich mit einem Leben in Berührung, das nicht normalerweise sein Leben ist. Ein Leben nämlich, das voller Korruption ist, in dem Habgier eine wichtige Rolle spielt, in dem ausgebeutet wird, in dem auch totgeschlagen wird und überfallen wird. Ja, das sind alles Szenarien, die nicht so ohne weiteres zu seiner Umwelt, Lebenswelt gehören. Und da könnte seine Malerei ja auch durchaus davon profitieren. Und ich versuche ja auch so in einem kleinen Nebenhandlung in dem Buch zu zeigen, wie Kerstings Malerei tatsächlich davon profitiert. Es aus einer gewissen Unverbindlichkeit heraus plötzlich verbindlicher wird. Zum Beispiel eben auch an dem Bild, an dem er malt, nämlich an der Neckarfront, der weltberühmten Neckarfront in Tübingen, der er nun etwas Neues ja abgewinnen will. Er will sie rausholen aus diesem Postkartenklischee, was auch weltweit bekannt ist. Da soll es raus. Und da hat er zunächst eine gute Idee, so eine Montageidee und so. Und dann denkt er, ja, was ist denn da eigentlich passiert hinter diesen Fassaden der Häuser? Ja, da wurde gelebt, da wurde gelitten, da wurden auch Untaten verübt. Hölderlin, da ist der Hölderlin-Turm, wo Hölderlin bei Zimmer wohnte, nachdem er in die Hände der Tübinger Psychiatrie gefallen war. Und da bis zu seinem 40 Jahre, bis zu seinem Lebensende gelebt hat. Also ich denke, dass hier eine mögliche Kooperation, die für beide Rollen gut und vertiefend ist, bei dieser Berufswahl eine Rolle spielte.
Da sprechen Sie gerade viel die Uniklima an und neben Kommerzialisierung und solchen Themen wie Finanzierung geht es ja auch um sehr viel härtere Fälle in Ihrem Buch, sowie Korruption und sogenannte Fake-Verlage, die unter so einem Publikationsdruck entstehen. Wollen Sie was dazu vielleicht sagen und haben Sie vielleicht auch Beispiele dafür?
Ja, also diese, fangen wir mit den Fake-Verlagen an. Das ist eine Reportage gewesen, die sehr ausführlich in der Süddeutschen Zeitung, und zwar in der Beilage, in dieser Wochenendbeilage der Süddeutschen Zeitung dargestellt wurde, wie nun ganz dubiose Unternehmen sich als Fachverleger gerieren und für Veröffentlichungen sehr viel Geld verlangen. Tausende von Euro für eine Veröffentlichung in einem dieser Fachmagazine, die frisch gegründet werden, für die man meistens dann irgendwie namhafte Professoren, Universitätsprofessoren, Wissenschaftler sucht, die häufig gar nicht genau durchblicken durch das, was da geschieht. Und die Glaubwürdigkeit, die sie diesen Medien geben, diesen Fake-Verlagen geben, wenn sie, ja, wie soll ich das ausdrücken? Natürlich ohne sie würde es nicht funktionieren, aber sie sind sich häufig gar nicht darüber im Klaren, was da geschieht. Und dieses Problem hat die Süddeutsche Zeitung in einem großen Artikel, wie gesagt, in der Beilage aufgemacht und nennt auch Beispiele, die wir jetzt aber sein lassen können. Das Süddeutsche Zeitungs- oder die Hörer, wenn es die interessiert, das, ich habe es hier liegen, das Süddeutsche Zeitungsmagazin, kann ich Ihnen nennen, dort können Sie das nachlesen, aber im Grunde genommen, ja, also da haben wir es. Es ist vom 20. Juli 2018, ein Magazin vom 20. Juli 2018, ein großer Artikel mit vielen Beispielen, wie gezeigt wird, wie hier junge Wissenschaftler dazu gebracht werden, viel Geld zu investieren in einer Publikation, die ihnen helfen soll, ja, dem unter Publikationsdruck stehenden Wissenschaftsgeschäft nun gut Fuß zu fassen, die aber im Grunde genommen nur eine Geschäftsidee sind und die ihnen gar nichts helfen, sondern nur denen, die dieses Geschäft initiiert haben. Das ist der Skandal. Also das etwa wäre das Korruption. Dafür gibt es ja viele Beispiele. Die Tagespresse ist häufig sehr voll davon. Es gab in Heidelberg, weil ich inzwischen in der Nähe von Heidelberg wohne, es gab hier in Heidelberg so einen Skandal über die Bluttest-Erfindung oder Bluttest-Forschung, die da frühzeitig schon kommerzialisiert wurde, noch bevor überhaupt deren Nutzen tatsächlich einwandfrei feststand. Oder es gibt da diesen Göttinger-Skandal, der ja auch sehr viel aufgewirbelt hat. Ich habe diese Dinge, kann jeder auch im Internet selber tun, habe diese Dinge recherchiert und habe sie natürlich jetzt umgebaut, habe sie eingebaut in die Tübinger Szenerie, damit das in den Fall natürlich hereinpasst. Es kommt nicht darauf an, dass alles an einer Universität nun lokalisiert wäre, aber ich habe es getan für die Geschichte. Das ist die Freiheit, die man als Autor ja hat.
Durchaus.
Kritisiert, ja.
Vielleicht noch als ganz kurze Abschlussfrage. Sie zitieren ja auch Bloch in Ihrem Anfangswerk. So, Bloch hat ja auch den Begriff der konkreten Utopie. Der kommt von Bloch. Und da geht es ja auch darum, dass quasi im Jetzt schon Dinge ausscheinen, die zukunftsweisend in einer besseren Zukunft sind. Könnte man im Roman sagen, dass diese Liebesgeschichte die konkrete Utopie aus dieser Welt aus Korruption und Skandal ist?
Ach, das ist schön wahrgenommen, muss ich sagen. Dankeschön. Habe ich eigentlich gar nicht so gedacht. Aber als Autor ist man sowieso nicht eigentlich maßgebende Institution, sondern das ist der Leser. Ja, warum nicht? Gute Idee.
Okay, vielen Dank, Gerd Uehding, mit der Vorstellung.